denk ihr wirklich, liebe Freunde, dann erneuern wir gemeinsam Österreich. Ich bin bereit, eine Führung in diesem Land zu übernehmen.
Das ist Jörg Haider, der ehemalige Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs.
Denn wenn der Haider kommt, dann wird Ordnung gemacht, dann herrscht Gerechtigkeit in diesem Lande, dann wird ausgemistet in allen Bereichen.
Im September 1986 übernimmt Jörg Haider die FPÖ. Die ist damals eine Kleinpartei, dümpelt so bei rund 5% am rechten Rand.
Heute, 38 Jahre später, steht die FPÖ in Umfragen bei 30%. Wenn Ende September der Nationalrat gewählt wird, könnte sie zum ersten Mal stärkste Kraft in Österreich werden.
Wie es so weit gekommen ist, kann man nicht verstehen ohne den Mann, der die FPÖ groß gemacht hat.
Ich sage, bevor man das Volk auswechselt, sollten wir beginnen, die Politiker in diesem Land auszuwechseln.
Jörg Haider hat aber nicht nur die FPÖ entscheidend geprägt, sondern auch den Rechtspopulismus in ganz Europa.
Viele dieser Ausdrücke, die wir kennen, dieses Anstreifen an Antisemitismus, diese kaum verhohlenen rassistischen Anspielungen, das ist etwas, was wir seit Jörg Haider kennen und was ihm tatsächlich viele nachgemacht haben.
Lange bevor in Deutschland die AfD gegründet wurde und Donald Trump zum Autokraten der USA werden wollte, wirbt Jörg Haider mit dem Slogan Österreich zuerst.
Ja, wenn Sie Flüchtlinge sind, dann erwarte ich ja, dass die Flüchtlinge irgendwann wieder auf meine Hause gehen.
Der Tabubruch. Ja, er hat immer so ein bisschen an der Grenze noch einen Schritt weiter gemacht.
Er ist der Erfinder des Rechtspopulismus in Österreich.
In den nächsten drei Folgen von Inside Austria wollen wir verstehen, wie Jörg Haider die Freiheitliche Partei in Österreich und den Rechtspopulismus in Europa groß gemacht hat. Dazu sprechen wir mit Wegbegleitern.
Wir sind dann dort gesessen, haben ein bisschen gegessen und getrunken und ein bisschen politisiert. Und er hat dann am Schluss des Gesprächs gesagt, sie bauen eine neue Bewegung auf, um eine neue FPÖ.
Und wir treffen ehemalige politische Gegner.
Und da rief mich ein paar Tage vorher der Haider an und sagte, ich Haider, werde wahrscheinlich in Innsbruck Parteiobmann.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. Wir wollen wissen, wie Jörg Haider für seine Anhänger zum politischen Popstar und zum Wegbereiter des modernen Rechtspopulismus wurde und warum sein Mythos bis heute fortbesteht.
Das ist Folge 1. Die Stimme, die hier so schön singt, das ist die von Jörg Haider. Man sieht ihn in einem Video zu dem Lied in einer braunen Tracht. Haider ist damals 58 Jahre alt. Er steht auf dem Balkon einer Almhütte und singt von den Bergen, vom Ende des Sommers und vom Abschied nehmen.
Das Video entsteht im Herbst 2008 im Auftrag des Landes Kärnten. Wenige Tage später wird Jörg Haider bei einem Autounfall ums Leben kommen. Das Lied, das er hier singt, ist ein österreichisches Volkslied. Und es passt zu der Stimmung, in der Jörg Haider aufwächst. Er wird im Jänner 1950 in einer kleinen Gemeinde im Salzkammergut in Oberösterreich geboren. Berge, Almhütten und Traditionen prägen seine Kindheit.
Aber da ist noch etwas, das ihm sozusagen in die Wiege gelegt wird.
Ja, Jörg Haider wurde in ein zutiefst nationalsozialistisches Elternhaus hineingeboren.
Sie hören hier die Journalistin Christa Zöchling. Sie hat vor 24 Jahren eine Biografie über Jörg Haider geschrieben. Und für die Recherche hat sie seine Spuren bis zurück zu den Eltern verfolgt. Denn wenn man Jörg Haider verstehen will, dann ist deren Hintergrund wichtig.
Es waren überzeugte Nazis, also keine Opportunisten oder Karrieristen.
Der Vater, Robert Haider, fällt schon als Jugendlicher wegen seiner NS-Ideologie auf.
Er war als 17-Jähriger ertappt worden bei irgendwelchen Hakenkreuzschmierereien von der Polizei, fast festgenommen, dann doch wieder irgendwie entkommen.
Als die NSDAP in Österreich verboten wird, setzt sich Robert Haider nach Deutschland ab, so wie damals viele Nazis. Und er kehrt zurück, als Hitler in Österreich die Macht übernimmt.
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.
Robert Haider arbeitet als Schuhmacher. Er kommt aus einfachen Verhältnissen.
Die Frau, die er dann geheiratet hat, war nicht seiner sozialen Schicht entsprechend, sondern gehörte eher zur bürgerlichen, zur Bourgeoisie, war aber auch eine überzeugte Nazi-Frau.
Haiders Mutter, Dorothea, ist Lehrerin und übernimmt eine leitende Funktion im Bund Deutscher Mädel, dem weiblichen Zweig der Hitlerjugend.
Und auch nach dem Ende der NS-Zeit bleiben die Eltern überzeugte Nationalsozialisten.
Nach dem Krieg gehörten sie zu jener Personengruppe, die herangezogen worden sind, um KZ-Opfer zu pflegen bzw. ihnen erste Hilfe zu leisten im Spital und Dinge wegzuräumen, zu putzen etc. Haiders Mutter hat einmal gesagt, Wahnsinn, was man uns da angetan hat mit diesem Dreck und diesen Zumutungen.
Jörg Haider wird sich nie wirklich von seinem Elternhaus distanzieren. In einem Interview mit dem ORF sagt er später mal:
Jeder lebt das halt anders aus. Ich meine, ich bin auch ein sogenanntes Nazikind, wo die Mutter Sühnearbeit leisten hat müssen und den Boden wischen hat müssen vor ehemaligen KZ-Häftlingen.
Man kann sich also in etwa das Umfeld vorstellen, in das Jörg Haider knapp 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs hineingeboren wird.
Und ich habe mir einmal das Haus angeschaut, in dem er als Jugendlicher aufgewachsen ist. Das ist eine eher kleine Keusche, ein Holzhaus, wo dann angebaut worden ist. Also er ist in keinen großen Verhältnissen aufgewachsen.
Die Gemeinde, in der die Familie lebt, heißt Geusern. Die Gegend ist eher sozialistisch geprägt. Weil sie im Salzkammergut liegt, arbeiten viele Menschen im Salzabbau. Gleichzeitig sind die Arbeitslosenzahlen hoch. Das ist ein Grund, weshalb sich hier viele dem Nationalsozialismus zugewandt haben und dem Versprechen der Nazis, das Leben der heimischen Leute zu verbessern.
Die Eltern lassen Jörg Haider katholisch taufen. Sein Taufpate ist ein ehemaliger NSDAP-Abgeordneter. Haider besucht die Volkshochschule und später das Gymnasium. Als Schüler fällt er immer wieder unangenehm auf, sagt die Biografin Christa Zöchling.
Es sind eher ungünstige Charakterzüge, die da irgendwie zutage treten. Er hat einmal einen Mitschüler, der sehr schlecht in der Schule war zeitweise, weil sein Bruder gestorben ist und er hat offenbar sehr drunter gelitten und da hat er sich ziemlich abfällig geäußert, so in der Richtung, na, aber dich werde ich jetzt überholen, so quasi. Also er hat die Schwäche der Menschen offenbar damals als junger Bub, als Heranwachsender schon erkannt und ausgenützt.
Noch während der Schulzeit tritt Jörg Haider einer schlagenden Burschenschaft bei, der Schülerverbindung Silvania. Die gibt es bis heute. Laut ihrer Website steht sie für die Werte Ehre, Freiheit, Vaterland. Jörg Haider wird der Burschenschaft sein Leben lang verbunden bleiben, auch als Student und später dann als sogenannter alter Herr.
In der Schülerverbindung werden Haider und seine Mitschüler auf spätere Fechtkämpfe vorbereitet.
Sie fechten noch nicht richtig, das machen sie erst in den Erwachsenenverbindungen, also in den akademischen Verbindungen, aber sie üben das Fechten schon. Das haben sie auch geübt mit einer Strohpuppe, auf der stand dann Simon Wiesenthal.
Simon Wiesenthal, das war ein österreichischer Publizist und KZ-Überlebender, der geholfen hat, die NS-Vergangenheit zahlreicher Österreicher aufzudecken. Was ihn für Haider und die anderen Burschen offenbar zum Feindbild macht.
Am 25. November 1945 gab es nach 6 Jahren Krieg die ersten freien Nationalratswahlen in der Zweiten Republik.
Um zu verstehen, wie Jörg Haider zum ersten modernen Rechtspopulisten geworden ist, müssen wir auch auf das politische Umfeld schauen, in dem er groß geworden ist. Der Sender ORF hat diese Anfänge der Zweiten Republik in einer Dokumentation aufgearbeitet.
Stimmenstärkste Partei wurde die ÖVP mit 85 Mandaten, gefolgt von der SPÖ mit 76. Die Ära der schwarz-roten Koalition begann.
Die generelle politische Lage, in der Haider aufgewachsen ist, war natürlich Nachkriegsösterreich mit einer gewaltigen Dominanz der beiden Großparteien, SPÖ und ÖVP.
Einer, der diese Nachkriegszeit als Jugendlicher selbst miterlebt hat, ist unser Kollege Hans Rauscher. Er ist Kolumnist beim Standard und wurde 6 Jahre vor Haider geboren.
Und die Überbleibsel der Deutschnationalen und der Nationalsozialisten haben sich zunächst einmal still verhalten. Aber in den kleineren Räumen, also in der Familie, aber auch Begegnungen im Gasthaus und so weiter, ist natürlich die alte Ideologie weiter propagiert worden.
Viele Altnazis sind in Österreich damals weiterhin politisch organisiert. Und zwar im Verband der Unabhängigen, kurz VDU. Die Partei löst sich aber 1956 wegen interner Streitigkeiten auf. Und daraus hervor geht die Freiheitliche Partei Österreichs, die FPÖ.
Und die wurde gegründet von einem ehemaligen SS-General, der auch im Gefängnis gesessen ist, und dann übernommen von einem Mitglied der Waffen-SS, nämlich Friedrich Peter, wie sich dann später herausgestellt hat, die Einheit der Waffen-SS, bei der er war, war also an tausenden Judenmorden in Russland beteiligt.
Die FPÖ ist in den Jahren nach ihrer Gründung vor allem Sammelbecken für ehemalige Nationalsozialisten. Eine Kleinpartei, die bei rund 5% und weit am rechten Rand steht. Von der sogenannten Partei der kleinen Leute, wie sie sich heute inszeniert, ist sie noch weit entfernt.
Ich sage immer, der typische FPÖ-Honoratior oder Funktionär damals war der Tierarzt oder der Apotheker in Bodasee. Ländliche Angehörige der Führungsschicht mit einem deutschnationalen Hintergrund. Das wurde aber sehr bald überdeckt von denen, die zumindest die Linie gehabt haben, also unter Hitler war nicht alles ganz schlecht.
Auch die Eltern von Jörg Haider treten der FPÖ bei. Der Vater wird sogar Parteisekretär. Und auch Jörg Haider selbst beginnt, sich in der Partei zu engagieren.
Er hat die Tangente, also die Zeitung der Freiheitlichen Jugend, quasi als Chefredakteur übernommen, hat auch Veranstaltungen gemacht, ist über Land gefahren, immer in wechselnden Klamotten, wie frühere Freunde von ihm beobachtet haben. Also je nach Publikum hat er sich inszeniert, eigentlich schon in der Schulzeit und dann in der Studienzeit.
Was Haiders Biografin Christa Zöchling hier beschreibt, also dieses optische Anpassen an sein Publikum, das ist was, das man auch später bei Jörg Haider immer wieder beobachten kann. Und auch seine Ideologie, sein politisches Denken, zeigt sich schon früh. Als er 16 Jahre alt ist, nimmt Jörg Haider an einem Redewettbewerb teil. Die Rede, die er hält, trägt den Titel »Sind wir Österreicher Deutsche?«
Es ging um das deutsche Volkstum und um das Mischmasch im Osten Österreichs, das also durch die vielen Zuwanderer oder Tschechen, Ungarn und Herkünfte, welcher Art auch immer, also nicht wirklich stark und kräftig ist und so quasi der Westen Österreichs, die bayerische Kultur und Tradition, das Deutschtum, das ist das Eigentliche, das wertvoll ist. So ungefähr war der Inhalt seiner Rede.
Den Deutschnationalismus, also die Vorstellung, dass Österreich eigentlich zu Deutschland gehört, den findet Jörg Haider offenbar schon als Jugendlicher interessant. Jahre später wird er in einem Interview mit dem ORF Österreich sogar als Missgeburt bezeichnen.
Das wissen Sie so gut wie ich, dass die österreichische Nation eine Missgeburt gewesen ist, eine ideologische Missgeburt.
Als 16-Jähriger gewinnt Jörg Haider den Redewettbewerb. Und sein rhetorisches Talent wird wahrgenommen, auch über die Provinz hinaus.
Also sogar Bruno Kreisky, der damals Bundeskanzler der SPÖ war, ist er aufgefallen. Bruno Kreisky hat so eine Art Jugendtreffpunkt, der auch medial übertragen worden ist, organisiert. Und da ist ihm Haider aufgefallen als ein rhetorisches Jungtalent.
Vor allem aber innerhalb der FPÖ macht sich Jörg Haider einen Namen. Über seine Eltern lernt er den Parteivorsitzenden kennen, den ehemaligen SS-Mann Friedrich Peter. Der wird für Jörg Haider zu einer Art Mentor.
Er hat sein Talent erkannt und hat gemeint, er solle Jus studieren, um dann vielleicht in den diplomatischen Dienst einzutreten, weil damals die FPÖ dort genau ihr großes Manko hatte. Also in gut ausgebildeten, juristisch gebildeten, polyglotten, jungen Nachwuchspolitikern.
Jörg Haider geht nach Wien und studiert tatsächlich Jus, beziehungsweise Jura, würde man in Deutschland sagen. An der Universität tritt er selbstbewusst auf, gilt als intelligent und streitlustig.
Ich habe mir gedacht, der muss Dozent werden und Professor. Das wollte er aber nicht.
Das sagt sein ehemaliger Professor, Günther Winkler, in einem Interview mit dem ORF. Haider hat offenbar keine Probleme, sich unter den Akademikerinnen und Akademikern an der Uni zu behaupten. Trotzdem tritt er nicht der FPÖ-nahen Studentenbewegung bei. Er fühlt sich wohler bei den Leuten aus der Arbeiterklasse.
Er ist in der Jugendbewegung der FPÖ geblieben, also bei den Lehrlingen, bei den Nicht-Akademikern.
In der Freiheitlichen Jugend arbeitet sich Jörg Haider zum Vorsitzenden hoch und sorgt mit seiner streitlustigen Art schon bald für Wirbel in der ganzen Partei.
Haider kritisiert die Spitze der FPÖ, auch seinen Mentor, den Vorsitzenden Friedrich Peter. Die alten FPÖler sind für ihn zu kompromissbereit, zu weich gegenüber den Großparteien ÖVP und SPÖ, die damals das politische System in Österreich dominieren. Der Kampf gegen das sogenannte Partei-Establishment wird später zu einem der Erfolgsrezepte von Jörg Haider.
Bonzen, Privilegienritter und Korruptionisten.
Sanierungsfall sind die beiden alten Parteien mit ihrer Überheblichkeit, mit ihrer Verschwendung auf Kosten der Steuerzahler.
Wir da unten gegen die da oben. So inszenieren sich heute Rechtspopulisten auf der ganzen Welt, obwohl sie selbst längst zum Partei-Establishment gehören. Beim aktuellen FPÖ-Chef Herbert Kickl lässt sich das besonders gut beobachten.
Mir können diese Eliten gestohlen bleiben. Politik zu machen bedeutet für mich nicht, es bequem zu haben als ein Teil dieser Netzwerke der Mächtigen.
Jörg Haider ist der Erste, der den Kampf des kleinen Mannes später zur Methode macht. Als Student schießt er sich erstmal gegen die Eliten in der eigenen Partei ein.
Und er ist dann vor allem in den Medien sehr bekannt geworden, weil er immer wieder die damals herrschenden alten Herren in der FPÖ zur Schnecke gemacht hat, also beschimpft hat, kritisiert hat.
Und noch etwas macht Haider für die Medien attraktiv. Er kann nicht nur gut reden, er sieht auch ziemlich gut aus. Kurze Haare, charmantes Lächeln, perfekt sitzender Anzug oder Tracht. So sieht man ihn auf den wenigen Videoaufnahmen aus der Zeit, die man heute noch findet.
Nach dem Studium arbeitet er kurz als Universitätsassistent. Aber eigentlich ist für Haider klar, er will die Politik zum Beruf machen. Mit seinem Mentor, dem FPÖ-Chef Friedrich Peter, hat sich Haider wegen seiner ständigen Querschüsse bereits überworfen. Friedrich Peter glaubt eigentlich, dass Haider in die USA gehen wird.
Und Haider hat dann aber irgendwie herumgeschaut und herumgehorcht und geredet und hat dann den Posten eines Parteisekretärs in Kärnten angeboten bekommen. Und da war ein Abend in Wien, wo Friedrich Peter von Journalisten gefragt wird, sagen Sie, was sagen Sie dazu, dass Jörg Haider jetzt Parteisekretär in Kärnten wird? Und er hatte keine Ahnung und er war fuchsteufelswild. Und so hat Haider seine Karriere begonnen. Es war einfach eine Option. Also er hatte jetzt keinen besonderen Bezug zu Kärnten.
Aber das Bundesland ganz im Süden Österreichs, an der Grenze zu Italien und Slowenien, wird Haider schnell ans Herz wachsen und nicht mehr loslassen.
Dann hat sich bei uns Familienzuwachs angekündigt und dann war es irgendwie klar, dass man im Land bleibt und nicht das große Abenteuer Amerika beginnt.
So erzählt es Haiders Ehefrau, Claudia Haider-Hoffmann, in einer Dokumentation des Senders OE24. Es ist aber wahrscheinlich nicht nur die Familie, die Haider an Kärnten bindet.
Kärnten war ganz besonders deutschnational und nationalsozialistisch verseucht. Die Erinnerung an den Abwehrkampf 1919, der neue Staat Jugoslawien wollte sich Südkärnten einverleiben und der sogenannte Volkstumskampf, das ist ein Nazi-Begriff, aber den hat Haider dauernd verwendet, ja, gegen die Slowenen war auch ein ganz wichtiges Element. Man hat damals gesagt, die Kärntner sind wie ein Punschkrapferl, außen rosa, innen braun und immer besoffen.
Kärnten wird für Jörg Haider zur Wahlheimat, sagt unser Kollege Hans Rauscher. Von hier aus beginnt er, sich in der FPÖ zu etablieren und sucht nach Verbündeten.
Die Partei teilt sich damals in zwei Flügel. Es gibt ein nationales und ein liberales Lager. Die jungen, liberalen Mitglieder wollen die Partei vom NS-Gedankengut lösen, um Mehrheiten zu gewinnen. Viele Alteingesessene in der Partei sind dagegen noch überzeugte Nazis. Weil auch Haider jung ist, geht man zunächst davon aus, dass er zu den Liberalen in der Partei gehört.
Also auch was die ganzen Themen wie Ehe, Familie etc. betrifft, aber da war Haider überhaupt nicht liberal. Was der an frauenfeindlichen Sprüchen von sich gegeben hat, wie zum Beispiel, dass Frauen in der Politik nichts verloren haben, weil sie da quasi nur hässlich werden durch die Politik oder auch die ganze damals schon Slowenenfrage in Kärnten, die er weitlich ausgenutzt hat, um anzukommen bei den Älteren.
So richtig lässt sich Jörg Haider damals keinem Lager zuordnen. 3 Jahre, nachdem er in Kärnten Parteisekretär wird, zieht er als jüngster Abgeordneter in den Nationalrat ein. Sein Fokus liegt auf der Sozialpolitik. Er wird Sozialsprecher der FPÖ im Parlament, was eigentlich wieder zum liberalen Lager passt. Statt sich einem Flügel anzupassen, entwickelt Haider seinen ganz eigenen Stil.
Haider war ein sehr moderner Politiker. Also er kam aus diesem Nazi-Denken heraus, aber er war trotzdem sehr modern. Im Stil, er konnte auch wahnsinnig gut mit den Leuten. Also ich habe Veranstaltungen erlebt, wo er eine Bühnenpräsenz hatte, wie sie wenige Schauspieler haben und wo er wirklich auf die Reaktionen im Publikum reagiert hat. Also er hat immer ausgereizt, er hat gemerkt, was er sagen kann, wie weit er gehen kann und dann ist er bis zu dem Pegel des Sagbaren gegangen und wenn dann noch der Applaus kam, ging er auch manchmal drüber hinaus.
Dann hätten wir Zustände wie heute in Deutschland, wo ganze Stadtteile wie in Berlin nicht mehr in deutschen Händen sind, sondern wo also die Ausländer regieren und die eigenen Leute sich nicht mehr hineintrauen. Das wollen wir ja nicht wirklich haben.
Die Journalistin Christa Zöchling erinnert sich noch gut an ihre erste Begegnung mit Haider. Sie studiert damals an der Universität in Graz Geschichte und Germanistik.
Da gab es irgendwann einmal ein Gerücht und dann ist es auch auf Plakaten gestanden, Haider kommt.
Jörg Haider ist zu diesem Zeitpunkt nur Parteisekretär in Kärnten. Und trotzdem eilt ihm schon ein Ruf voraus, vor allem unter linken Studenten und Studentinnen.
Er galt als ein Nazi. Also es war so, da kommt jetzt ein Nazi aus Kärnten und wir sind hingegangen, also viele sind hingegangen, die eigentlich Gegner waren, ich auch. Und ich habe ihn erlebt und er war wahnsinnig gut am Podium. Also man hat ihm alle möglichen Dinge vorgehalten. Er hätte diesen und jenen getroffen und er hätte dies und jenes gesagt und er hätte dies und jenes behauptet. Und er hat sich da rhetorisch ziemlich gut rausgewunden. Also da hätte man sich schon denken können, da wird noch was. Obwohl er ein, unter Anführungszeichen, Nazi ist. Also in unseren Augen damals.
Als Nazi wird Haider damals vor allem wegen seines Elternhauses wahrgenommen, von dem er sich nicht distanziert. Genauso wenig wie von seinen Verbindungen zu schlagenden Burschenschaften. Aber er tritt jetzt auch nicht nach außen als überzeugter NS-Ideologe auf.
Das einzige Braune an mir ist also, wenn ich einen Kärntenanzug trage und den trage eigentlich mit Begeisterung.
Er hat Elemente der Nazi-Ideologie, also gegen Ausländer versteckt oder weniger versteckt, antisemitisch, sowohl gegen Kapitalismus als auch gegen Sozialismus. Das hat er für sich selbst modernisiert, adaptiert, weil er natürlich gewusst hat, dass man mit einem lupenreinen Nationalsozialismus erstens in Gefahr gerät, mit dem Verbotsgesetz in Konflikt zu kommen und zweitens, weil er gewusst hat, das geht nicht mehr.
Das Verbotsgesetz wird in Österreich 2 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs eingeführt. Es stellt die Verbreitung nationalsozialistischer Inhalte unter Strafe. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum Jörg Haider auf Hakenkreuze und eindeutige Nazi-Parolen verzichtet. Er weiß, dass sich damit in Österreich keine Mehrheiten mehr gewinnen lassen. Was Haider allerdings auch weiß: Es gibt damals noch viele in Österreich, die nach wie vor rechtsextreme und antisemitische Haltungen vertreten. Die Mittäterschaft vieler Österreicher im Nationalsozialismus ist in den 1970er und 80er Jahren längst noch nicht aufgearbeitet. Österreich sieht und gibt sich als erstes Opfer von Hitler.
Jörg Haider hat ein besonderes Gespür für diese Stimmung im Land. Und er versteht es, sie für sich zu nutzen. Er entwickelt eine ganz eigene Sprache, in der er rechte Ideologien neu verpackt.
Er war außerdem jung, gut aussehend, ein guter Redner, ein demagogischer guter Redner. Und er hat für viele Leute, die nicht so genau hingeschaut haben, etwas Neues verkörpert, was Frisches.
Eine Methode, mit der er sich die Flanke zur radikalen Rechten offen hält, ohne für die breite Masse unwählbar zu sein. Wir sprechen darüber noch ausführlich in der nächsten Folge. Haiders Stil kommt jedenfalls gut an, in der Partei und in Kärnten. Und bald tut sich für ihn die erste große Chance auf, um in der FPÖ nach mehr Macht zu greifen.
Ich bin der Meinung, dass man aus einem solchen Wahlresultat die Konsequenzen zu ziehen hat. Und ich werde die Konsequenzen ziehen.
Hier hören Sie Bruno Kreisky, den ehemaligen Bundeskanzler und Vorsitzenden der SPÖ. Er spricht hier bei einer historischen Rede, die der ORF festgehalten hat. In den gesamten 1970er Jahren haben die Sozialdemokraten Österreich allein regiert, ohne Koalitionspartner. Bei den Nationalratswahlen 1983 verlieren sie dann aber ihre absolute Mehrheit. Und Bruno Kreisky tritt zurück. Aber er hilft noch, die neue Regierung zu bilden.
Jetzt hätte sich wieder die Gelegenheit geboten, mit der ÖVP eine Koalition einzugehen. Das wollte er aber nicht. Erstens, weil er wirklich die ÖVP gehasst hat, ja. Und zweitens, weil er mit einer kleinen Partei leichter umgehen konnte.
Seit Kriegsende regieren damals in Österreich die beiden Großparteien ÖVP und SPÖ. Mal gemeinsam, mal allein. Es gibt überhaupt nur eine weitere Partei im Parlament. Und das ist die FPÖ. Sie steht konstant zwischen 4% und 6%.
Bruno Kreisky, der selbst aus einer jüdischen Familie kommt, geht damals einen Schritt, der in ganz Europa für Aufsehen sorgt. 36 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes macht er die Partei der Altnazis zum Regierungspartner.
Er hat sich damals selbst eingeredet, dass die damalige FPÖ unter Norbert Steger eine liberale, deutsch-nationale, aber nicht nationalsozialistische Partei ist.
Norbert Steger, so heißt der damalige Chef der FPÖ. Er gehört zum liberalen Lager und will das Image der Freiheitlichen Partei erneuern. Der sozialdemokratische Ex-Kanzler Bruno Kreisky glaubt daran.
Das war ein Irrtum. Was den Steger betrifft, kann man sagen, ja, der war also sicher kein Nazi und eher ein deutsch-national-liberaler. Aber der Steger selbst hat einmal gesagt, es gibt viele Keller-Nazis in der Partei. Und so war es auch.
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte landet die Freiheitliche Partei im Mai 1983 in der Regierung. Die SPÖ nominiert damals Fritz Sinowatz als Kanzler. FPÖ-Chef Norbert Steger wird Vizekanzler.
Und Jörg Haider wittert seine große Chance. Er will unbedingt Teil der neuen Regierung werden. Endlich selbst Macht und Einfluss ausüben als Sozialminister.
Für mich war Haider natürlich schon eines der besonderen Talente. Daher hätte ich ihn auch damals schon für ein Regierungsamt vorgeschlagen.
Das sagt der damalige FPÖ-Chef Norbert Steger Jahre später in einer ORF-Doku. Er will Haider in die Regierung holen, allerdings nicht als Minister, sondern nur als Staatssekretär. Aber das ist für den aufstrebenden Shootingstar viel zu wenig. Er lehnt ab.
Weil ihn der Parteichef nicht zum Minister macht, bleibt Haider, wo er ist, in Kärnten. Und beschließt es der Bundesregierung ohne ihn, so schwer wie möglich zu machen.
Er wird Vorsitzender der Kärntner Landespartei und verschafft ihr bei der Wahl 1984 einen riesigen Erfolg. 16% der Stimmen.
Gleichzeitig machen er und sein Team laufend Stimmung gegen die Bundesspitze rund um Norbert Steger. Der Konflikt zwischen Haider und Steger entwickelt sich zu einem Machtkampf zwischen dem liberalen und dem nationalistischen Lager.
Im Laufe der Jahre ist er von einigen Altnazis immer mehr gedrängt worden zu einer Gegenkandidatur zu Norbert Steger.
Jörg Haider scheint die Idee zu gefallen.
Bei mir selbst ist durch die Entwicklung in den Bundesländern, wodurch maßgebliche Gruppierungen sich positiv für eine solche Kandidatur ausgesprochen haben, sicherlich die Bereitschaft nicht kleiner geworden anzutreten.
Aber bevor sich Haider als Kandidat für den Parteivorsitz zur Wahl stellt, passiert in Österreich noch was. Ein Vorfall, der Jörg Haider darin bestärkt, dass ihn sein neuer rechtspopulistischer Stil zum Erfolg führen wird.
Die Waldheim-Affäre. Ein Wendepunkt in der österreichischen Nachkriegsgeschichte.
Im Jahr 40 war ich bei der deutschen Wehrmacht eingerückt, als Soldat, wie hunderttausende Österreicher auch, die ihre Pflicht erfüllt haben. Das möchte ich auch hier feststellen.
Dieser Mann, den man hier in einem ORF-Interview hört, ist Kurt Waldheim. 3 Jahre, nachdem die Regierung aus SPÖ und FPÖ im Amt ist, kandidiert er für das Amt des Bundespräsidenten. Die Volkspartei nominiert ihn.
Internationale Medien berichten daraufhin über die NS-Vergangenheit des Kandidaten, die er bis dahin verschwiegen hatte. Kurt Waldheim war Mitglied der Sturmabteilung SA und bei einem Einsatz am Balkan beteiligt gewesen, bei dem ganze Dörfer ausgerottet und Juden erschossen wurden. Er hatte zwar nicht selbst Kriegsverbrechen begangen, war aber genauestens über die Gräueltaten am Balkan informiert gewesen.
Waldheims Vergangenheit wird plötzlich heftig diskutiert. Und zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkriegs bricht in Österreich eine große Debatte über die eigene Mittäterschaft aus.
Wo es diese massive Welle dieser Selbstreflexion in Österreich gegeben hat. Waren wir Opfer, waren wir Täter? Das ist damals endlich einmal ordentlich thematisiert worden.
Das ist Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin beim Standard. Sie sagt, diese erste Debatte über die österreichische Mitschuld, die hilft Haider.
Und in das ist er hineingestoßen und hat also sozusagen quasi der Kriegsgeneration gesagt, ihr habt es mehr oder weniger eh alles richtig gemacht, ihr habt eure Pflicht getan. Und das war die erste Welle, wo er Sympathien zum Teil auch aus dem ÖVP-Lager und aus dem Nichtwählerlager enttäuschter Freiheitlicher, die mit der liberalen Strömung unter Norbert Steger gar nichts anfangen konnten, die hat er da eingesammelt.
Kurt Waldheim wird trotz allem Bundespräsident. Und während in der Bevölkerung eine Diskussion um Österreichs Rolle im Nationalsozialismus ins Rollen kommt, nimmt Haider all die mit offenen Armen auf, die die verbrecherische Vergangenheit lieber ruhen lassen wollen.
Und damit ist er auch tief in die bürgerlichen Schichten eingedrungen, wo er mehr oder weniger gesagt hat, ihr seid die Anständigen, ihr seid die Fleißigen, euch wurde Unrecht getan.
Als Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten gewählt wird, tritt der amtierende Bundeskanzler der SPÖ zurück und fragt seinen Finanzminister, ob er das Amt übernehmen will. Ein Mann namens Franz Franitzky.
Dazu ist es gekommen. Details lasse ich jetzt weg, sind nicht notwendig.
Franz Franitzky ist heute 86 Jahre alt. Er hat uns in seine Wohnung in Wien eingeladen, um mit uns über diese Periode zu sprechen, die für Haiders Aufstieg ganz entscheidend ist.
Ich war dann der Bundeskanzler einer kleinen Koalition mit den Freiheitlichen.
Anders als sein Vorgänger ist Franz Franitzky von Anfang an skeptisch, was die Zusammenarbeit mit der FPÖ angeht. Er sieht die Rechtsaußenpartei als Gefahr, auch unter dem liberalen Vorsitzenden Norbert Steger. Nicht zuletzt, weil Steger von Jörg Haider und dem nationalistischen Lager immer stärker angegangen wird.
Deshalb braucht die Freiheitliche Partei einen neuen Obmann, der auch in der Lage ist, jenen Schwung und Elan in die Freiheitliche Partei zu bringen, die eine Partei braucht, um wieder Erfolge zu haben. Und dieser Mann kann nur Dr. Jörg Haider heißen.
Der ORF hat diesen Parteikonflikt in einer Dokumentation festgehalten. Im September 1986 führt Haiders ständige Kritik an Norbert Steger zu einer richtungsweisenden Entscheidung. Bei einem Parteitag in Innsbruck sollen die Parteimitglieder über die zukünftige Führung entscheiden.
Und da rief mich ein paar Tage vorher der Haider an und sagte, ich Haider, werde wahrscheinlich in Innsbruck Parteiobmann, machen wir zwei, er und ich, dann gemeinsam weiter.
Franz Franitzky erinnert sich noch gut an dieses Telefonat vor 38 Jahren.
Und ich habe ihm gesagt, hören Sie, ich habe ein Koalitionsabkommen mit dem Dr. Steger. Ich kann nicht hinter seinem Rücken mit Ihnen was ausmachen. Worauf der Haider sagt, ja, das ist aber, das ehrt Sie, mich, und aus. Später erfuhr ich, dass er nach Innsbruck gefahren ist und dort gesagt hat, er hat mit mir schon ausgemacht, dass Vizekanzler er wird. Also nicht wahrheitsgetreu.
In Innsbruck kommt es zum Showdown zwischen dem liberalen und dem nationalistischen Lager. Steger gegen Haider.
Ich möchte dafür sorgen, dass die Partei als Ganzes auch die Schicksalswahl 1987 überlebt, egal wie mein persönliches Schicksal ausschaut. Ergreife Jörg die Hand und schlage sie nicht zurück.
Norbert Steger versucht noch, einen Kompromiss mit Jörg Haider zu finden. Er schlägt einen dritten Kandidaten für die Parteiführung vor. Aber Haider ist sich seiner Sache sicher. Mit selbstbewusstem Lächeln und einer Pfeife im Mund sitzt er zwischen den Delegierten und tritt dann selbst ans Rednerpult.
Ich werde mich als Parteiobmann der Wahl stellen. Und wenn... Und wenn ich das Vertrauen der Delegierten bekomme,
werde ich beweisen, dass ich nicht zu jenen gehöre, die die Parteifunktion nur benutzen wollen, um in Regierungsämter katapultiert zu werden.
Das sagt ausgerechnet der, der in der Regierung darauf bestanden hat, Minister zu werden und nicht bloß Staatssekretär. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass Haider sich selbst widerspricht. Jedenfalls wird an diesem Tag in Innsbruck laut und heftig diskutiert. Kurz vor Mitternacht kommt es dann zur geheimen Abstimmung.
Wahlzahl 229, ungültig 14, Dr. Steger 179, Dr. Haider 263.
Knapp mehr als die Hälfte, nämlich 58% der Delegierten, wählen Jörg Haider zum neuen Parteichef der FPÖ.
Ich darf daher festhalten, wie das protokollgemäß ist, ich nehme diese Wahl an.
Im Saal bricht tosender Jubel aus. Die Aufnahmen von Haider vom Parteitag, die damals durch die Presse gehen, die hat unser Kollege Hans Rauscher bis heute im Kopf.
Er hat kandidiert, hat gewonnen und wurde unter Siegheilrufen auf den Schultern durch den Saal getragen.
Es ist Jörg Haiders erster großer Triumph.
Der Steger ist dann am Sonntag zu mir gekommen, da sind wir gesessen, und hat mir das Ganze geschildert, zutiefst bestürzt und traurig. Aber es war so.
Franz Vranitzky, der ja gerade erst Regierungschef geworden ist, zögert nach der Vorsitzendenwahl nicht lange.
Ich habe mich dann entschlossen, ich werde mit Haider, der mir schon bekannt war als jemand, der sich nicht eindeutig vom nationalsozialistischen Gedankengut abgrenzen, trennen konnte und der außerdem keine Handschlagqualität hat, siehe, hat mit mir schon alles ausgemacht von vorher, diese Koalition nicht fortzusetzen.
Am Sonntagabend ruft er seinen Vorvorgänger Bruno Kreisky an, um ihm seine Entscheidung mitzuteilen. Der hat die Koalition mit der FPÖ damals ja immerhin eingefädelt.
Weil er ja irgendwo der Konstrukteur dieser Konstruktion war. Der Kreisky hat eigentlich gar nichts gesagt. Viele haben gesagt in der SPÖ, oh, der Kreisky, der wird böse sein. Der war gar nicht böse. Und selbst wenn er böse gewesen wäre, ich hätte meine Meinung nicht geändert.
Am nächsten Tag tritt Franz Vranitzky dann vor die Presse. Nicht mal zwei Tage, nachdem Haider die FPÖ übernimmt, ist die Regierungskoalition gesprengt.
Damit war aber auch ziemlich eindeutig geklärt, dass wir eine Neuwahl machen müssen.
In Österreich beginnt daraufhin der Wahlkampf. Es ist der erste Wahlkampf, den Jörg Haider als Chef der FPÖ führt. Sein Ziel? Er will die bürgerlichen Schichten in der Mitte der Gesellschaft für sich gewinnen.
Das rot-schwarze Dickicht, die Freien durchwitschen können
und die Erblichkeit der Posten.
Gnadenlos gegen Missbrauch.
Die teilen sich alles. Die Posten, die Macht. Ihnen.
In seiner Kampagne greift Haider vor allem die beiden Großparteien SPÖ und ÖVP an.
Ich zeige Ihnen jetzt etwas. Es ist ein Aktivbezug eines Kammeramtsdirektors der österreichischen Arbeiterkammer. 181.285 Schilling. Und er kriegt das, was angeblich Sie als Vertreter einer Partei von kleinen Leuten nicht will. Er kriegt einmal im Ruhestand als Kammerbürokrat diesen Betrag. 260.000 Schilling.
Also er hat thematisiert, die Systemparteien, die sich hinten und vorne bedienen, die Selbstbedienungsmentalität. Da gab es dann Fernsehdiskussionen, wo er mit Tafeln aufgetreten ist. So viel verdient ein Arbeiterkammerpräsident, so viel verdienen Sie, Herr Bundeskanzler und so. Also der hat da ordentlich auch rhetorisch was Neues hineingebracht in die politische Debatte.
Und tatsächlich stößt Haider mit seiner Kritik bei vielen in der Bevölkerung auf offene Ohren.
Die Großparteien haben den Österreichern ungefähr so gesagt in den ersten Nachkriegsjahrzehnten: Ihr kriegt von uns einen sicheren Arbeitsplatz, eine billige Wohnung und Sozialleistungen und dafür wählt ihr uns und kümmert euch nicht besonders um Politik.
Doch irgendwann wird klar, dass SPÖ und ÖVP ihr Versprechen nicht halten können.
Dieser Deal ist Mitte der 80er Jahre durch die Pleite der verstaatlichten Industrie, die war so gut wie bankrott und musste gerettet werden mit 100 Milliarden Schilling damals, sozusagen aufgebrochen worden. Ja? Die Menschen haben plötzlich gesagt, das Versprechen der Großparteien gilt anscheinend nicht mehr. Denn es mussten natürlich Arbeitsplätze abgebaut werden, es mussten Löhne gekürzt werden, soziale Rechte ein bisschen beschnitten. Und das war natürlich Wasser auf den Mühlen von Haider, der gesagt hat, da seht her, die betrügen euch.
Man könnte auch sagen, die sogenannten Protestwähler, die heute zum geflügelten Wort geworden sind, wenn es um rechtspopulistische Parteien geht, die treten bei Haider zum ersten Mal in Erscheinung.
Und er war ein geschickter Virtuose des Protests.
Das Wahlergebnis spricht am Ende für sich.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der Parlamentswahl in Österreich haben die beiden großen Parteien, die Sozialisten und die konservative Volkspartei, erhebliche Stimmeneinbußen hinnehmen müssen. Die Sozialisten bleiben aber stärkste Fraktion. Die eigentlichen Gewinner der Wahl sind die nationalliberale Freiheitliche Partei.
Für Jörg Haider ist es ein gigantischer Erfolg.
Der 36-jährige politische Jungstar hat heute offensichtlich besonders viele Protestwähler für die FPÖ gewinnen können.
Und er hat bei dieser ersten Wahl dann 86 ein bisschen mehr als 10% bekommen, also verdoppelt.
Nach der Wahl bleibt der SPÖ-Vorsitzende Franz Franitzky bei seiner Position. Er will keine Koalition mit Haiders FPÖ eingehen.
Naja, in meiner Regierung wäre er nicht gewesen oder es wäre nicht meine Regierung gewesen. Ich hätte es auf keinen Fall gemacht.
Obwohl sie ihr Ergebnis verdoppelt hat, landet die FPÖ also wieder in der Opposition. Die Sozialdemokraten bilden eine große Koalition mit der Volkspartei.
Es ist also das nicht eine Koalition der besten Köpfe, sondern das letzte Aufgebot.
Jörg Haider nutzt die Entscheidung, um sich und seine Partei als Opfer zu inszenieren. Er spricht davon, dass die FPÖ ausgegrenzt werde. Auch etwas, das wir bis heute von rechtspopulistischen Parteien kennen.
Seine Rolle in der Opposition schadet Haider aber nicht. Im Gegenteil. Für ihn geht es in den nächsten Jahren steil bergauf. Denn Haider entdeckt ein neues Rezept, um auf Stimmenfang zu gehen. Es lautet, Ängste in der Bevölkerung wahrnehmen und instrumentalisieren.
Wenn sie Flüchtlinge sind, dann erwarte ich ja, dass die Flüchtlinge irgendwann wieder auf meine Straße gehen.
Die eigenen Leute arbeitslos zu machen und die billigen auch.
Mörder haben hier nichts verloren. Mörder unserer Kinder haben hier in Österreich nichts verloren.
Eben bei diesem Thema Ausländer, Angst vor Zuwanderung, Angst vor Verdrängung, Angst vor Fremden, das hat er erkannt. Und man muss auch sagen, relativ skrupellos für einen politischen Entscheidungsträger einfach auch genutzt.
Doch auch der Protest gegen Haider wird lauter. Aber darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Mehr über Österreichs Innenpolitik erfahren Sie auch in der neuen Videoserie Österreich erklärt auf dem YouTube-Kanal des Standard. Morgen Sonntag gibt es da eine neue Folge zu den Grünen und der Frage, ob deren Höhenflug nach nur einer Legislaturperiode schon wieder vorbei ist. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Es waren diesmal vor allem Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.